Statistisches Bundesamt, November 2024. Der weltweite CO2-Ausstoß hat 2023 einen Wert von rund 39 Milliarden Tonnen erreicht. Für 83% dieser Emissionen waren die G20-Staaten verantwortlich. Der größte Kohlendioxidemittent war China.
39 Milliarden Tonnen CO2. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich nicht. 39 Milliarden Tonnen, das ist eine ganz andere Dimension, als wenn ich sagen würde, ich war heute gleich zweimal beim Einkaufen, weil ich so viel zu tragen hatte. 39 Milliarden Tonnen ist nicht vorstellbar. Ganz schlimme China. Na klar, die schon wieder. Aber da leben ja auch so viele. Wenn man sich den Pro-Kopf-Ausstoß ansieht, dann sind wir Deutschen, Österreicher oder Schweizer gar nicht so viel besser. Fest steht, es wird wärmer. Oder?
Spiegel Online, Dezember 2024. Europa erwärmt sich dabei schneller als der globale Durchschnitt. 2023 war es bereits 2,3 Grad wärmer. Global waren es nach Daten des Klimadienstes Copernicus rund 1,48 Grad. Das globale Ziel, die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, ist der Auswertung zufolge inzwischen praktisch unerreichbar.
Aber was ist eigentlich mit dem Golfstrom?
Spiegel Online, Februar 2024. Der Klimawandel könnte zum Zusammenbruch eines komplexen Zusammenspiels von Meeresströmungen im Atlantik führen. In einigen Teilen Europas, heißt es in einer niederländischen Studie, könnten die Temperaturen innerhalb eines Jahrhunderts um bis zu 30 Grad Celsius sinken.
Puh, je genauer wir hinschauen, desto verwirrender wird es. Klima ist komplex. 100 Minuten Klima und wir, der Podcast von Brand 1 und dem Mikropionierfonds. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts 100 Minuten Klima und wir. In der ersten Folge haben wir gehört, dass Menschen Belohnung brauchen, wenn sie ihr Verhalten ändern sollen. So sind wir nun mal gestrickt. Verzicht ist nicht unser Ding. In der zweiten Folge wurde deutlich, wie sehr wir kulturell vom Bild der Apokalypse geprägt sind. Nur leider motiviert sie uns kein bisschen. Im Gegenteil, Angst führt zu Starre. Nur positive Zukunftsbilder bringen uns voran. Heute soll es um Komplexität gehen, denn wir neigen dazu, erst einmal alle Informationen zu sammeln und uns dann ein Urteil zu erlauben. Das ist gut. Aber was passiert, wenn es zu viele Informationen sind, wenn wir überfordert sind? Der Klimawandel ist komplex. Je genauer wir hinschauen, desto weniger steigen wir durch. Und er ist global. Was kann ich als Einzelner da schon tun? Vielleicht sollten wir uns alle auf unseren eigenen individuellen CO2-Fußabdruck konzentrieren.
Der individuelle CO2-Fußabdruck wurde 2004 vom Ölkonzern BP erfunden.
Huch! Das sagt die Umweltpsychologin Isabella Ohl-Hedecke von der Universität Salzburg.
Die Idee dahinter ist es, die Verantwortung möglichst nur auf die Individuen zu schieben und abzulenken von den eigenen Praktiken und bei den Individuen ein schlechtes Gewissen auszulösen, dass die Personen mit sich selbst beschäftigt sind, sich überlegen können, was sie selbst ändern sollen, wo sie selbst viel CO2 emittieren, was natürlich wichtig ist und was wir auch brauchen in der heutigen Zeit. Jeder und jede hat die Verantwortung. Wichtig ist aber auch, dass die Verantwortung nicht allein der Zivilgesellschaft umgehängt werden darf, sondern auch die Politik muss Verantwortung übernehmen und ganz wichtig auch die Industrie und die Wirtschaft. Und gerade der Energiesektor und mit dem Bereich der fossilen Energien trägt ganz maßgeblich zur Klimakrise bei.
Das Perfide daran ist ja, da steckt ja ein Fünkchen Wahrheit drin, weil das haben Sie ja eben auch schon gesagt, am Ende müssen wir alle irgendwie handeln. Vielleicht verfängt das deswegen so gut.
Ganz bestimmt. Also die Klimakrise, so wie sie ist, von ihren Charakteristikern global, es braucht die Handlungen von allen. Sie ist sehr komplex, sie ist irgendwie schwer runterzubrechen, teilweise sehr theoretisch. Also wir reden von Tonnen CO2, wir reden von 1,5, also 2 Grad, schwer greifbar. Und diese ganzen Eigenschaften sind eigentlich so, als hätte sich ein böser Psychologe hingesetzt und die maximale Herausforderung für die Menschheit designt. Und das macht es einfach so, so schwierig, dass wir auch tatsächlich ins Handeln kommen. weil es natürlich die Handlungen von jedem und jeder braucht, aber gleichzeitig haben die große Hebelwirkung die Politik und die Industrie.
Wir schauen nicht so sehr auf uns, wir schauen auch gar nicht so sehr auf die Politik, sondern Sie sagen, wir schauen vor allen Dingen auf unsere Nachbarn und unsere Nachbarn. Wie ist das denn gemeint?
Ja, das sind die sogenannten sozialen Normen. Soziale Normen sind so ungeschriebene Gesetze und Verhaltensweisen, auf die wir uns als Gesellschaft geeinigt haben. Und es zeigt sich, dass dieses Verhalten von unseren Mitmenschen unser Verhalten oft unbewusst beeinflusst. Da gibt es unzählige Studien dazu. Zum Beispiel wollte man probieren, wie man den Energieverbrauch im Haushalt reduzieren kann. Und man hat unterschiedlichste Strategien probiert. Man hat den Leuten Feedback gegeben über ihren eigenen Verbrauch. Man hat ihnen Feedback gegeben über ihre Kosten, also wie viel sie sich einsparen würden. Und dann hatte man noch eine dritte Bedingung, nämlich, dass man die Leute informiert hat, wie liegst du im Vergleich zu deiner Nachbarschaft. Und kurz- und langfristig haben die Leute weniger Energie verbraucht. Nicht, wenn sie Feedback bekommen haben darüber, wie viel sie verbrauchen oder wie viel Geld sie sich sparen könnten, sondern wenn sie mehr verbraucht haben als ihre NachbarInnen. Das war der Motivator. Und das ist so das Prinzip dahinter, dass wir Menschen gern glauben, dass wir rationale Wesen sind und unser Verhalten im Nachhinein gern mit sehr rationalen Gründen rechtfertigen. Ja, ich habe das gemacht, um Geld zu sparen. Aber in Wahrheit sind es oft unbewusste Gründe, die tatsächlich unser Verhalten steuern.
Und dann ist auch interessant, dass man, wenn man seinen Nachbarn einschätzen soll, wie aktiv ist der, dann hat man immer das Gefühl, nicht so toll wie ich.
Genau. Das sehe ich eigentlich eine der größten Herausforderungen oder der größten Hindernisse, dass die Gesellschaft tatsächlich ins Handeln kommt. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man Personen dazu befragt, wie wichtig ihnen Klimaschutz ist und wie sehr sie bereit sind, entsprechende Handlungen zu setzen, dass die Personen ihre eigene Bereitschaft und ihr eigenes Bewusstsein höher einschätzen als das in der Gesellschaft allgemein. Und das ist genau der Stolperstein, denn wir orientieren uns unbewusst an der Mehrheit und wenn wir glauben, den anderen ist Klimaschutz auch nicht so wichtig, bietet uns das auch oft sehr gelegen, eine Ausrede, dass uns Klimaschutz auch nicht so wichtig sein muss. Und selbst wenn ich etwas mache, mache ich ja dann gefühlt eh noch mehr als die anderen und dadurch ist es ja dann okay, wenn ich zum Beispiel, ein gutes Beispiel in Deutschland, 200 auf der Autobahn fahre, weil ich trenne ja meinen Müll fein säuberlich. In meinem Buch spreche ich von dem sogenannten Umweltschweinehund. Und Umweltschweinehund ist einfach sehr, sehr geschickt darin, sich über die verschiedensten Wege in unseren Alltag einzuschleichen und uns auch die passenden Ausreden oder Mechanismen an die Hand zu geben, dass wir dann doch nicht wirklich ins Handeln kommen.
Nur versucht man, Leute mal zu motivieren, indem man so Bedrohungsszenarien aufzieht und sagt, wie schlimm das alles ist. Das scheint aber die falsche Strategie zu sein.
Genau, es gibt den Ansatz des Wachrüttelns durch Bedrohung. Da ist so die Annahme dahinter, wenn die Leute sehen, wie schlimm es wirklich ist, dann können sie ja gar nicht anders als zu handeln. Und dem bin ich in meiner Forschung nachgegangen und wollte wissen, ist das wirklich so? Ist es wirklich so, dass den Leuten einfach Informationen fehlen? Es zeigt sich das Gegenteil. Also es gibt so ein Modell, das da dahinter liegt, wo die Annahme ist, dass wenn wir Personen mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert sind, dass wir entweder dann darauf direkt reagieren, um dieses ungute Gefühl, dieses diffuse Gefühl, vielleicht das schlechte Gewissen zu lösen. Direkt kann es sein im Zusammenhang mit der Klimakrise. Man sitzt gemütlich beim Morgenkaffee, schaut sich die Nachrichten an. Eine Schreckensnachricht jagt die nächste. Dass man sagt, stimmt, ich nehme meine Verantwortung an und versuche unterschiedlichste klimafreundlichste Verhaltensweisen im Alltag umzusetzen. Kann sein, mit den Öffis zur Arbeit zu fahren, fleischreduziertes Essen, aber auch in der Demokratie Parteien zu unterstützen, die für Klimaschutz einstehen. Wenn man sich jetzt aber die Gesellschaft anschaut, sieht man, dass das nicht immer der präferierte Weg ist, also die sogenannte direkte Reaktion, sondern die Leute brauchen aber dann trotzdem irgendwie eine Möglichkeit, dieses diffuse Gefühl zu lösen. Und da zeigt sich, dass die Personen dann sogenannte symbolische Handlungen zeigen. Symbolische Handlungen haben keinen Kontext zur Bedrohungsquelle. Und als die Forschenden diese das erste Mal entdeckt haben, war es eigentlich sehr überraschend, denn es war sowas wie, man konfrontiert Personen mit einer existenziellen Bedrohung und im Anschluss verteidigen sie ihre Wertentstellungen, ihre Weltanschauungen stärker. Sie verteidigen ihre eigenen Gruppen stärker und werten Fremdgruppen stärker ab. Und die Idee dahinter ist, dass existenzielle Bedrohungen einen maximalen Kontrollverlust für uns darstellen. und auch ein Ohnmachtsgefühl auslösen. Ich meine, das wird wahrscheinlich jeder und jede kennen, wenn man solche Schlagzeilen liest. Und auch ein Gefühl von Hilflosigkeit im Sinne von, was kann ich schon auslösen? Und Dinge wie unsere Gruppenzugehörigkeit, unsere Werteinstellungen, unsere Weltanschauungen, Normen, auf die wir uns in der Gesellschaft geeinigt haben, geben uns gefühlt wieder Kontrolle. Und das hilft uns dann in so einem Moment des Kontrollverlustes, in dem wir uns darauf fokussieren, als Individuum gefühlt mit der Bedrohung umzugehen. Ein Maß war zum Beispiel der sogenannte Ethnozentrismus, dass ich meine eigene Ethnie verzerrt positiver wahrnehme und fremde Ethnien verzerrt negativer wahrnehme. Und nach dem Erleben der Bedrohung, also nach dem Lesen der Klimawandelinfo, hatten die Personen ein höheres Maß an Ethnozentrismus im Vergleich zur Kontrollgruppe, weil es ihnen eben hilft, gefühlt der leichtere Weg, dieses ungute Gefühl zu lösen, aber es ändert nichts an der Bedrohungsquelle selbst und an der Klimakrise selbst.
Weil Sie sagten, das sind dann Normen, auf die wir uns da festlegen. Das Gemeine ist ja, es sind ja nicht die gesellschaftlichen Normen, sondern es sind dann immer Normen einer bestimmten Gruppe, was dann dazu führt, dass wir hier lauter kleine Gruppen haben, die sich gegenseitig auch abgrenzen. Am Ende vielleicht das, was wir auch gerade sehen, dass es zur Spaltung von Gesellschaft kommt, auch zu einem Unvermögen an Diskussionen.
Genau, also man sieht, meine Forschung ist, habe ich jetzt vor über 10 Jahren gestartet, aber man sieht gerade die Ergebnisse aus dem Labor in der Realität. Je stärker die Bedrohung, die wahrgenommene Bedrohung wird, es muss ja nicht objektiv die Bedrohung sein, aber je stärker die wahrgenommene Bedrohung wird, desto stärker ziehen wir uns zurück auf die Dinge, die uns wichtig sind und desto stärker wollen wir uns auch von den anderen abgrenzen. Und das führt eben dazu, dass ja, dass diese Spaltung stattfindet und die man jetzt auch in der Gesellschaft beobachten kann, denn es waren auch gerade sehr herausfordernde Zeiten oder sind auch herausfordernde Zeiten für die Gesellschaft, aber wir haben eine Pandemie, verschiedenste Krisenherde, Energiekrise und es ist auch so, dass wir Menschen nur so ein bestimmtes Maß an Bedrohungen überhaupt aushalten. Und dann machen wir zu. Und das ist auch eine Erklärung dafür, warum gerade auch zum Beispiel die Klimakrise in ihrer Wichtigkeit oder nicht in ihrer tatsächlichen Wichtigkeit, aber in der wahrgenommenen Wichtigkeit in den Hintergrund tritt. Mhm. Weil einfach andere Themen gefühlt wichtiger, präsenter sind und wir eben uns nur mit einer begrenzten Anzahl von Herausforderungen, von Problemen beschäftigen können. Das Problem ist, nur weil jetzt gerade Pandemie war oder unterschiedlichste Krisenherde, macht die Klimakrise keine Pause.
Warum versucht man es nicht mit positiven Zukunftsbildern?
Gute Frage. Das bräuchte man auch aus der Psychologie. Wenn man sich aktuell die Klimakommunikation ansieht, sieht man eigentlich Horrorszenarien. Zum einen verständlich, aber wir müssen den Leuten aufzeigen, nicht wo wir nicht hinwollen, sondern wo sie hinwollen. Wie schauen Städte aus? Wie schaut eine Gesellschaft aus, die gleichzeitig auch klimafreundlich ist? Wie schauen Städte aus, wo wieder der Mensch im Mittelpunkt steht, die grün sind, die Lebensqualität haben, geringere Luftverschmutzung, wo man es auch im Sommer aushält? Und also eigentlich mehr so dieses, wo wollen wir hin? Wie könnten Alternativen aussehen? Aktuell, weil man einfach auch aus der Forschung weiß, wenn man den Leuten immer noch aufzeigt, wo man nicht hin möchte und mit diesen Horrorbildern arbeitet, dass es hemmt. Und solche Angst und solche Hemmnis wirkt sich zum Beispiel auch negativ auf die Kreativität aus. Man ist weniger kreativ, weil man Angst hat. Hingegen, wenn man aufzeigt, wie könnte so eine positive Zukunft ausziehen, könnte ich ganz viele positive Beispiele aufzählen, ohne das Wort Klima einmal in den Mund zu nehmen. Zum Beispiel ein Energiesystem, wo die Wertschöpfung bei uns im Land ist, wo das Geld bei uns im Land bleibt, wo wir nicht mit unserem Geld irgendwelche Diktatoren und Kriege finanzieren. Ein Verkehrssystem, wo man nicht lange im Stau steht, wo die Luftqualität also viel, viel besser ist. Dann eben grüne Städte, lebenswerte Städte. Also es sind ganz, ganz viele Aspekte. Ernährung, die ja gleichzeitig klimafreundliche Ernährung geht ja gleichzeitig auch mit gesunder Ernährung einher. Also das sind alles Aspekte, die ich aufzeigen kann und die Leute motivieren. Und idealerweise, dadurch, dass die Klimakrise so groß ist und so komplex, würde ich aus psychologischer Sicht empfehlen, einzelne Bereiche runterzubrechen. Und weil man einfach aus der Forschung weiß, ein wichtiger Faktor ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit heißt, dass ich selbst für mich den Eindruck habe, ich kann einen Unterschied machen. Meine Handlungen machen einen Unterschied.
Wie ist es auf lokaler Ebene, im kleinen Raum? Könnte das besser funktionieren?
Ja, das zeigt durch die Forschung ganz klar, dass es Vorbilder braucht. Und am besten Personen, mit denen ich mich identifiziere. Also in der Forschung nennt man das die In-Group, also meine eigene Gruppe, wo es Personen gibt, die das immer tagtäglich vorleben und zeigen, ich habe eine ähnliche Lebensrealität wie du und trotzdem schaffe ich es, gewisse Dinge umzusetzen. Also das Erleben von Vorbildern ist ganz, ganz zentral und das wird natürlich auf lokaler Ebene besser gehen. Man darf natürlich Social Media nicht außer Acht lassen. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sich global zu vernetzen mit dem Gefühl, dass man sich nahe ist. Da ist es einfach wichtig, ja, aufzuzeigen, dass es möglich ist, und dran zu bleiben. Es hat aber einfach so viel Frustrationspotenzial, weil man einfach merkt, globalpolitisch sind andere Dinge im Fokus. Das ist natürlich sehr frustrierend und braucht sehr, sehr viel Energie, dran zu bleiben. Aber was ich mitgeben kann aus Forschungssicht, man weiß, wenn man Nachhaltigkeit vorantreiben möchte, Klimaschutz vorantreiben möchte, ist eine der wichtigsten Sachen, dass man selbst Nachhaltigkeit, selbst Klimaschutz vorlebt und alltägliche Handlungen setzt und am besten auch so kleine Hinweise im Alltag mitnimmt. Wie zum Beispiel, wenn man sieht, dass mein Fahrradhelm am Tisch liegt, wissen die Leute, ah, die ist mit dem Rad in die Arbeit gekommen. Oder wenn ich meine eigene Tupperbox mitnehme mit klimafreundlichen Essen drinnen.
Ich danke für die Information.
Sehr gerne.
Wenn mein Nachbar den Müll nicht trennt oder mit dem Auto zur Arbeit fährt, dann ist die Chance groß, dass ich mich genauso verhalte. Das ist die schlechte Nachricht. Wenn ich aber selber mit gutem Beispiel vorangehe, dann kann ich andere Menschen mitziehen. Das ist die gute. Ich brauche nur konkrete Vorschläge, was ich tun kann. Dazu benötige ich Informationen. Und zwar keine, die mich verwirren. Ich brauche eine einfache Übersetzung. Zum Beispiel von Rahel Aschwanden. Der Name ist nur zufällig identisch mit einer bekannten Schweizer Tischtennisspielerin. Rahel sitzt in Bern, einer Stadt aus Sandstein. Alles beige hier und gerade voller Polizei. Am Abend spielen die Young Boys Bern in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad und verlieren 0-1. Es bleibt friedlich, so wie das Alpenpanorama im Hintergrund. Rahel arbeitet bei OK Klima, eine Organisation, die mit Hilfe von Daten auf lokaler Ebene versucht, Menschen für den Klimaschutz zu gewinnen. Ihr Büro befindet sich in einer sogenannten Sollbruchstelle, einem alten Verwaltungsbau, der irgendwann einmal abgerissen werden soll. Als Zwischennutzung sind zahlreiche Start-ups eingezogen. Hallo Rahel.
Hallo Frank.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Klima ist komplex und je mehr Daten und Fakten wir haben, desto mehr, habe ich das Gefühl, machen die Leute dicht. Die fühlen sich einfach überfordert. Ihr wollt sie so aus ihrer Lethargie rausreißen mit noch mehr Daten und noch mehr Fakten.
Genau.
Wie soll das funktionieren?
Das ist eine sehr gute Beobachtung. Es gibt sehr viele verschiedene Daten, wenn wir ans Klima denken. Und ich glaube, auf der einen Seite sind die Daten, die uns oft überfordern, die Daten zu wie viel Grad sich jetzt die Erde erhitzen wird oder am Erhitzen ist, diese ganzen verschiedenen Messarten und so weiter. Auch ich bin da ein bisschen überfordert. Und auf der anderen Seite gibt es Daten zu hier und jetzt und lokal in meiner Gemeinde. Und ich glaube, das sind Daten, die diese Überforderung auch wieder abbauen können. Und das ist so ein bisschen das Ziel von OK Klima. Es geht nicht darum, alles zu verstehen, die ganze Welt oder sogar die ganze Schweiz, sondern hier vor Ort, was könnte man verbessern, um einen Beitrag zu leisten zu diesem großen Ziel, dass die Schweiz netto null erreicht.
Ich habe im Vorgespräch, damals habe ich so salopp gesagt, die Gletscher in der Schweiz, die schmelzen und das interessiert überhaupt niemanden. Und dann hast du sofort vehement widersprochen.
Genau, die Gletscher. Die Gletscher sind wichtig in der Schweiz und ich komme aus einem Schweizer Kanton, der heißt Uri, das ist mitten in der Schweiz, im Gotthardgebiet. Und ich bin aufgewachsen mit einer der für mich wichtigsten Initiativen, also wir haben ja diese Volksinitiativen in der Schweiz, das war die Gletscherinitiative und die wurde angenommen, auch wenn damals der Bundesrat dagegen war. Und das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt für den Schutz der Alpen, aber eben somit auch fürs Klima. Und das sagt mir immer wieder, es ist möglich. Wir können tatsächlich Menschen dazu bringen, sich für die Umwelt und fürs Klima einzusetzen. Und das bewegt mich auch.
Hat das damit zu tun, dass es da nicht nur um Daten und Fakten ging, sondern dass man da auch so Bilder im Kopf hat, dass man die Alpen vor Augen hat und weiß, das ist ein Stück der eigenen Heimat und dass sich da noch viel mehr mit vermittelt als nur von Zahlen?
Auf jeden Fall. Also die Alpen, ich finde, es ist auch ein Bild, das ist immer noch präsent. Auch wenn wir so in den letzten Jahren schauen, was sich ergeben hat in Sachen Klimaschutz in der Schweiz, da ist dieses Bild auch weiterhin vorhanden. Ich glaube, wir brauchen schon Bilder. Das sehe ich auch so. Und die Gletscher sind etwas ganz Spezielles und man kann auch ganz einfach verstehen, dass sie verschwinden.
Du hast gesagt, so 60% der Schweizer fühlen sich durchaus betroffen vom Thema Klimawandel. 30% sind wirklich aktiv. Was ist eure Strategie? Die restlichen zu bekommen oder mit den 30 zu arbeiten?
Die 30, und ich glaube, die 30 kann man nochmal runterbrechen auf noch eine kleinere Zahl, sind Menschen, die ich wirklich sehr bewundere, sind Menschen, die machen unglaublich viel in ihrer Gemeinde, im Verein, versuchen in der Lokalpolitik aktiv zu sein und so weiter und so fort. Und nach einigen Jahren sehe ich schon auch, dass das ein bisschen überlastend sein kann. Und was uns antreibt, ist, dass wir von diesen weniger als 30 vielleicht auch wieder zu mehr Menschen kommen. Es geht jetzt aber nicht darum, dass wir 100% erreichen oder dass wir diese ganzen 60 oder 70, 70, genau, 30, da bleiben noch 70 übrig, zum Klima heranführen oder zum Aktivismus. Ich glaube, das ist ein langer Weg. Also ich glaube, es geht mehr darum, die eigentlich schon mal aktiv waren, wieder zu aktivieren und Menschen, die eigentlich auch sich Sorgen machen ums Klima, genau, für diese Sache zu gewinnen. Und ich glaube, wenn es eben nicht nur darum geht, ich möchte mich fürs Klima einsetzen, sondern ich möchte mich fürs Klima einsetzen und lokal etwas tun in meiner Gemeinde. Ich glaube, das ist einfacher, als wenn man eben nur an eine Demo geht. Das ist auch sehr wichtig, aber man merkt dann auch nicht, was damit passiert. Oder in meiner eigenen Gemeinde, glaube ich, kann ich noch dranbleiben und schauen, ist jetzt was draus geworden? Es ist so ein bisschen greifbar, auch gerade wenn man denkt in der Schweiz, Klimapolitik. Es ist schwer nachzuvollziehen, was genau passiert.
Mach's mal konkret. Was macht ihr? Ihr geht in die einzelnen Kantone oder in die einzelnen Gemeinden und dann, was passiert dann?
Genau. Vor kurzem haben wir eine Einladung rausgeschickt und haben gesagt, hey, möchtet ihr uns in eure Gemeinde? Und da haben uns wirklich einige Gruppierungen und Menschen geschrieben, haben gesagt, ja, wir möchten mit euch schauen, ob Daten uns weiterhelfen zum Entscheiden, wie wir in der Klimasache weiterkommen. Und da gehen wir jetzt hin. Also wir machen in den nächsten 2 Monaten eine Tour de Suisse. Das heißt, wir gehen in verschiedene Gemeinden in der Schweiz und unterhalten uns dort mit lokal engagierten Menschen darüber, was ihre lokale Klimapolitik denn noch machen könnte. Genau. Also dort geht es für mich ein bisschen darum, dass wir diese lokalen Erfahrungen, diese Menschen ja mitbringen. Wir legen das zusammen mit unseren Daten und schauen, was ausgespuckt wird sozusagen. Also was sind die Handlungsfelder oder wir sprechen sehr gerne bei OK Klima von Handlungsbedarf. Wo muss wirklich was getan werden, damit diese Gemeinde einen Beitrag leisten kann? Und das ist bei unseren Daten vielleicht etwas Wichtiges zum Erklären. Aktuell die ersten Karten, die wir veröffentlicht haben, sind Karten zum sogenannten Ist-Zustand. Und da muss man sich so ein bisschen vorstellen, das ist ein Zusammenschluss von ganz vielen Daten, also statistischen Daten, die dann so ein bisschen aufzeigen, die Mobilität in dieser Stadt ist aktuell gut, nicht gut in Bezug auf Klima. Das ist aber nicht genug, weil das sind einfach statistische Daten, nicht alle sind von diesem Jahr und so weiter und so fort. Aber auch, sie können nicht abbilden, was bereits am Geschehen ist, damit sich diese Situation verbessert. Deswegen ist unsere große Aufgabe, und da arbeiten wir mittlerweile zum Glück auch mit Freiwilligen zusammen, unsere große Aufgabe ist, dass wir auch bewerten, einschätzen, anschauen, was Gemeinden und Kantone eben schon tun. Und wenn wir diese 2 Daten zusammenfügen, also wie ist die Situation aktuell und was wird schon getan, dann können wir ausrechnen, wo, in welchem Bereich muss wirklich möglichst schnell gehandelt werden. Und diese Informationen möchten wir möglichst einfach diesen lokalen Gruppierungen, Menschen zur Verfügung stellen, damit sie dann ein bisschen entscheiden können, für was setze ich mich ein, aber eben basierend auf Daten.
Und ihr guckt ja nicht nur, wo ist bisher am wenigsten gemacht worden, sondern auch, wo ist der größte Hebel, ne?
Genau, also ich glaube, wenn ich sage Handlungsbedarf, bedeutet es eigentlich auch Hebel. Also unsere Daten fokussieren ja auf diese verschiedenen Bereiche. Wir evaluieren 8 Bereiche und da drin wieder haben wir Ziele für jeden Bereich. Wie würde Netto Null im Bereich Ernährungssystem und Grünflächen aussehen für eine Gemeinde? Und da genau können wir aufzeigen, wo sind die größten Hebel, damit man da einen großen Schritt weiterkommt.
Zählen wir mal bitte die 8 Bereiche auf und gleich die Frage hinterher. Es gibt ja für jede Gemeinde Pläne, aber auch die sind ja schwer verständlich in der Regel, oder?
Genau, erstmal aufzählen. Das ist jetzt eine schwierige Aufgabe. Schauen wir mal, ob ich geübt habe. Also wir haben den Bereich Konsum, Ernährungssystem und Grünflächen, die Finanzen und internationale Solidarität. Es gibt Energie, Gebäude, dann haben wir noch die Mobilität. Wie viele habe ich denn schon?
Ich habe nicht mitgezählt, aber ich habe hier noch Konsum
stehen. Konsum, sehr gut.
Government.
Government oder Governance eigentlich, sagen wir dazu. Ja. Governance, genau, da geht es, das ist so ein bisschen ein Querschnittsthema. Da geht es darum, wie arbeitet die Gemeinde, die Verwaltung zusammen und schaut sich Klima wirklich über alle verschiedenen Bereiche an und geht das wirklich so zusammen, ja genau, geht das zusammen an.
Gut, es gibt ja sehr große, auch rein topografische Unterschiede. Also Energie zum Beispiel, immer gut in dem Moment, wo Wasserkraft hier ins Spiel kommt, da kann man viel machen. Wenn man sie nicht hat, hat man schon einen Nachteil. Also kann man das überhaupt fair bewerten?
Das ist eine sehr gute Frage. Kann man das überhaupt fair bewerten? Hat ganz, ganz viele verschiedene Bereiche oder ganz viele Fragen. Wir sind auch gerade ein FAQ am Aufarbeiten, wo wir auf solche Fragen eingehen. Es ist tatsächlich so, es gibt Standortvorteile, glaube ich, würde man es dann nennen, oder? Wenn man auf die Wasserkraft eingeht. Aber gerade die Solarenergie zum Beispiel in diesem Bereich ist ja fast überall möglich. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und das sehen wir auch, da gibt es ganz viele tolle Initiativen aktuell. Gerade hier, wir sind in Bern, gibt es gerade die Berner Solarinitiative, die wir auch unterstützen, wo es eben darum geht, die existierende Infrastruktur für Solarenergie zu nutzen. Da muss man auch nicht die Natur verbauen. Und ich glaube, das ist uns auch immer wieder wichtig, als Klimaallianz, aber auch bei OK Klima, Klimaschutz und Umweltschutz oder Biodiversität sollten niemals gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen beides. Wir haben zwei große Krisen und die müssen wir auch gemeinsam angehen.
Welche Gemeinden habt ihr bisher gesehen, die vorbildlich agieren und welche nicht?
Es ist tatsächlich einfacher, in größeren Gemeinden schon weiter zu sein. So würde ich es mal ausdrücken. Das heißt, wir können heute nach Basel, Genf oder Zürich schauen und sehen dort wirklich viele Bereiche, wo sich schon viel getan hat und die wirklich auch vorbildlich sind. Auch dort gibt es noch ganz viel zu tun natürlich. Und wir sehen, dass kleinere Gemeinden oft ja noch in den ersten Schritten stehen oder schon viel tun, aber manchmal auch ein bisschen einen Konflikt haben zwischen sich fürs Klima einsetzen und darüber kommunizieren und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir möchten auch, dass unser Projekt dazu beiträgt, dass Gemeinden mehr Transparenz tatsächlich umsetzen in Sachen Klimaschutz, damit eben auch die Zivilgesellschaft mitdenken kann und wissen kann, was passiert. Aber wir verstehen auch, das ist eine Herausforderung und das geht nicht alles auf einmal und es ist eine Riesenaufgabe für Gemeinden, genau.
Und könnte man beim Zuhören hier meinen, naja, Gemeinden, kleine Projekte, das bringt dann vielleicht ein bisschen was, aber so den großen Umschwung bringt es nicht. Was man dabei immer vergisst, ist das Geld, das ist in den Gemeinden. Die Gemeinden haben viel mehr Geld zur Verfügung als der Bund. Das heißt, der Hebel ist eigentlich viel, viel größer.
Tatsächlich. Also vielleicht nicht nur Gemeinden, wir sprechen hier von Kantonen und Gemeinden in der Schweiz. Die haben tatsächlich 2/3 der Mittel, die sie auch für Klimaschutz einsetzen können. Und das müssen wir auch immer wieder im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall.
Ein Sonderthema ist Wirtschaft. Weil Wirtschaft nicht nur von der Gemeinde gefördert wird, sondern das ist dann eben auch sehr häufig Bundessache. Wie weit könnt ihr da überhaupt Einfluss nehmen?
Genau, also das Schweizer System, wo eben die Verantwortlichkeiten zwischen Bund, Kanton und Gemeinde aufgeteilt sind und nicht in jedem Kanton gleich, das ist auch noch spannend, ist eine große Herausforderung, weil da braucht es auch ganz viel Koordination, damit eben Gemeinden schlussendlich ihren Beitrag zum Klima leisten können. Und das merken wir immer wieder. Also zum Beispiel im Kanton Genf wurde von Gemeinden eine Liste gesammelt von Hindernissen, die sie haben, weil die Kantonsgesetzgebung, die Rahmenbedingungen nicht gelegt sind, damit sie gewisse Klimamaßnahmen umsetzen können. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir eben auch ein Verständnis schaffen dafür, was muss der Kanton tun, damit die Gemeinde ihren Bereich tun kann, was muss der Bund tun, damit der Kanton agieren kann. Und da ist uns wichtig, dass wenn wir mit OK Klima aufzeigen, was Gemeinde und Kanton überhaupt tun sollen, dass das ganz verschiedene Sachen sind. Du hast von der Wirtschaft gesprochen, eben es geht um Rahmenbedingungen, das sind Gesetzgebungen, das sind aber auch finanzielle Anreize oder das Gegenteil. Es geht eben aber auch darum, gerade dass der Kanton auf Bundesebene Lobbying betreiben kann und eben auch dort die Gesetzgebung beeinflussen kann und so weiter und so fort.
Das heißt, eigentlich dreht ihr den Antrieb um, von unten nach oben hin. Das, was im Kleinen dann funktionieren soll, wird nach oben weitergereicht und treibt den Bund mehr oder weniger vor sich her, kann man das so sagen?
Ich glaube, es ist schon genau im besten Fall. Und ich glaube, das ist auch schön, wenn wir wieder auf die Bilder zurückkommen oder die Menschen, die sich auch fürs Klima einsetzen wollen, ist es doch schöner zu denken, okay, ich kann lokal anfangen, dem Kleinen etwas bauen, das sich dann auch verbreitet und replizieren lässt und das irgendwann eben auch einen Einfluss hat aufs Große. Die Schweiz ist auch ein kleines Land. Also ich glaube, wir können auch eine Vorbildsfunktion einnehmen, wenn wir es denn tun. Ich glaube, man kann sich nicht dahinter verstecken, klein zu sein. Genau.
Okay, ich danke dir.
Sehr gut.
Die Alpeninitiative, von der Rahel ganz zu Anfang sprach, wurde bereits in den 90er Jahren gegründet. Mittlerweile gibt es eine neue Gletscherinitiative, die ähnlich erfolgreich ist. Wir haben uns nach dem Interview noch etwas über Politik unterhalten und es ist ganz erstaunlich, wie offen Schweizer Lokalpolitik auf Initiativen wie OK Klima reagiert. Auch hier scheint man für jede Orientierung dankbar zu sein. Das sind ja auch nur Menschen, sagt Rahel. Und vielleicht hat Rahel recht, dass Bewegung besser von unten entstehen muss. Ich laufe zum Berner Bahnhof zurück und komme am Generationenhaus vorbei, einem Kulturzentrum mit Innenhof, in dem eine ältere Frau steht und zwar mal kräftig gegen ein Fahrrad tritt. Sie steht hier offenbar zu sehr vor einem gelb-orangen Kühlschrank, in dem sie jetzt herumkramt und alte Karotten herausnimmt und irgendwas hineinlegt. Merkwürdig, diese Schweizer. Ich fahre nach Luzern, einem zuckersüßen Städtchen mit mittelalterlicher Holzbrücke, die offenbar in irgendeinem asiatischen Reiseführer steht. Auf dem See fahren Dampfer, die Sonne spiegelt sich und in der S-Bar kann ich Brot und Kuchen von gestern kaufen. Gemeinsam gegen Food Waste lautet das Motto. Und auf dem Helvetia-Platz zwischen Parkbänken und Bäumen sehe ich ihn dann wieder, diesen Kühlschrank. Diesmal ist er grau statt orange. Ich mache den jetzt mal auf und schaue da rein. Und da sehe ich ein Brot, etwas Cottage Cheese, Löwensenf Sour Cream und eine Hähnchen-Curry-Cremesuppe im Glas. Und wenn ich gerade Lust hätte auf Curry-Hähnchen oder für heute Abend noch ein Brot benötige, dann kann ich mir das jetzt rausnehmen, ganz ohne Geld, einfach so. Irgendwie habe ich aber doch ein schlechtes Gewissen, wenn ich das jetzt einfach so rausnehme. Muss ich aber nicht, sagt Marilene Zosso. Ich treffe Marilene in ihrem Büro, nur 200 Meter weiter die Straße runter. Sie arbeitet bei Hallo. Madame Frigo.
Grüß dich.
Ja. Hallo Marilene.
Hallo Frank.
Was hat es mit den Kühlschränken auf sich?
Die öffentlichen Kühlschränke von Madame Frigo sind eigentlich eine Tauschplattform für übrige Lebensmittel. Ganz nach dem Motto, bring, was du selber nicht mehr brauchst und hol, was dir noch gefehlt hat, wurden die ersten Kühlschränke 2015 in Bern aufgestellt. Und da war es ein lokales Projekt, das von Studentinnen gegründet wurde. Und mittlerweile sind wir aber in eine schweizweit tätige Organisation mit über 160 Kühlschränken in fast der ganzen Schweiz.
Das Ziel ist, Lebensmittelverschwendung ein bisschen zu minimieren, aber auch Leute zu motivieren, glaube ich, ne?
Genau. Also du und ich, wir alle können unseren Food Waste über die Kühlschränke reduzieren. Die Kühlschränke sollen möglichst einfach mit der Alltagsroutine verbunden werden können, damit auch möglichst viele Menschen mitmachen. Und gleichzeitig durch unser Konzept, durch unsere Hilfe sollen möglichst viele Menschen auch einen Kühlschrank aufstellen können. Also yeah. Da wollen wir auch ansetzen.
Fangen wir mal mit denen an, die da was reinlegen. Wer ist das?
Das können alle Menschen sein. Es kommt sehr auf den Standort drauf an. Teilweise stehen die in einem Quartier, teilweise ist es auf dem Dorfplatz. Und da ja, kommt es darauf an, was auch die Menschen für eine Motivation haben. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Es kann sein, dass Menschen die Kühlschränke nutzen, die aufgrund der ökologischen Sicht, also sie möchten Food Waste verhindern, haben zu Hause etwas zu viel, legen es da rein, dass es jemand anderes nehmen kann. Es kann aber auch sein, dass man etwas Gutes tun möchte und jemand anderem so ein Lebensmittel zur Verfügung stellen möchte. Und das können Einzelpersonen sein, das kann jemand aus einer WG, aus einem großen Haushalt sein. Ziemlich divers.
Das klingt alles sehr nach Privatperson. Wie ist es mit Handel, mit
Bäckereien, sage ich mal.
Da ist es so, dass die Freiwilligen, die sich um die Kühlschränke kümmern, die holen teilweise auch Lebensmittel ab bei Bäckereien oder Lebensmittelläden. Das ist aber eigentlich nicht der Kern unserer Idee, aber ist natürlich ein toller Effekt und das sind dann oft größere Mengen als das, was wir zu Hause übrig haben. Das geschieht durchaus, ja, auch sehr regelmäßig.
Und wer nimmt da was raus? Wisst ihr das?
Die Kühlschränke werden eigentlich anonym genutzt, also wir nehmen da nichts auf, deshalb können wir nicht genau sagen, wer sich da bedient. Wir haben aber auch schon beobachtet, sozusagen in einer Feldforschung und befragt, weshalb die Menschen kommen und wer sie sind. Und da hat sich ein sehr diverses Bild abgezeichnet, gleich wie bei den Leuten, die Lebensmittel bringen. Teilweise aus dem ökologischen Aspekt, teilweise, weil die Menschen froh sind, aus finanzieller Sicht etwas gratis mitnehmen zu können. Teilweise auch einfach, weil man neugierig ist und mal schauen will, was da drin ist. Also sehr, sehr unterschiedlich.
Und wie kommt ihr auf die Standorte?
Da ist es eigentlich so, dass Madame Frigo nicht Standorte sucht, sondern dass wir aufgrund von Anfragen, die wir von Interessierten erhalten, neue Standorte umsetzen. Das können Privatpersonen sein, das können aber auch Gemeinden oder ein Quartierzentrum sein. Und das ist für uns eigentlich sehr, sehr wichtig, denn wir wollen es wirklich da umsetzen und da unterstützen, wo die Nachfrage da ist, wo der Wille da ist, so einen Kühlschrank aufzustellen.
Okay, nun bin ich wild entschlossen und will das auch. Was müsste ich mitbringen praktisch, damit ich bei euch in die Auswahl kommen würde?
Also wenn du wild entschlossen bist, dann ist schon das erste Gesetz, dann bist du schon sehr motiviert. Am besten suchst du dir noch 2, 3 andere freiwillige HelferInnen, die dich dabei unterstützen, wenn du zum Beispiel mal in die Ferien fährst oder damit du nicht selber alles stemmen musst. Und dann braucht es eigentlich einen Standplatz, das ist ein Quadratmeter mehr oder weniger, und einen Stromanschluss. Und Madame Frigo kann dir dann den Kühlschrank zur Verfügung stellen. Wir können dir auch ein kleines Häuschen zur Verfügung stellen, wo der Kühlschrank drinsteht. Oder wenn du möchtest, geben wir dir den Bauplan und du kannst das dann selber bauen. Also ziemlich unkompliziert.
Aber ich müsste also ein Grundstück zur Verfügung haben. Ich könnte es nicht einfach auf den Gehweg stellen oder oben im 5. Stock bei mir in Flur oder irgendwie so etwas. Sondern das müsste schon öffentlich zugänglich sein irgendwie, ne?
Genau. Unser Ziel ist, dass es öffentlich zugänglich ist. Am besten 24 Stunden. Aber es gibt auch Fälle, wo es zum Beispiel mit Öffnungszeiten verknüpft ist. Das geht natürlich auch. Und dann bei vielen Standorten stehen die Kühlschränke wirklich auf einem privaten Grundstück. Das ist einfacher als auf öffentlichem Grund, aber es geht natürlich auch auf öffentlichem Grund. Da ist es dann meist etwas komplizierter mit dem Stromanschluss, weil man es nicht einfach so einstecken kann, sage ich jetzt mal.
Ja, kann ich die Straßenlaterne anzapfen oder irgendwie so. Es besteht ja die Gefahr, dass da Sachen drin vergammeln, dass es irgendwann sehr ungepflegt ist. Wie verhindert ihr das?
Es ist so, dass jeder Kühlschrank hat eigentlich ein Team von 3 bis 5 freiwilligen HelferInnen und die kontrollieren den Kühlschrank jeden 2. Tag, plus minus. Sie schauen, dass die Temperatur stimmt, sie schauen, was drin ist, ob nur erlaubte Sachen drin sind, ob die noch gut sind, und nehmen dann auch raus, was nicht im Kühlschrank sein sollte. Und da wird eigentlich auch jede Kontrolle festgehalten auf einem Protokoll. Das haben wir auch mit den jeweiligen kantonalen Lebensmittelbehörden so abgeklärt und das ist ein abgesegnetes Konzept, genau.
Und du sagst Dinge, die erlaubt sind, was ist denn nicht erlaubt?
Fleisch und Fisch sind nicht erlaubt, weil das mit der Kühlkette nicht garantiert werden kann, beziehungsweise es gibt Spezialfälle, aber dann muss der Kühlschrank öfter kontrolliert werden. Und Alkohol ist auch nicht erlaubt, weil die Kühlschränke eben für alle zugänglich sind, auch für Kinder. Und sonst ist eigentlich alles erlaubt. Außer Lebensmittel, die das Verbrauchsdatum schon erreicht haben, die sind auch nicht erlaubt.
Du hast eben gesagt, ihr müsst das beim Lebensmittelamt, bei den Ämtern, müsst ihr das genehmigen lassen. Als ihr da so das erste Mal, ich glaube, da warst du noch nicht dabei, aber als so die ersten Kühlschränke auf, wie haben die denn reagiert dann drauf, dass man da gesagt hat, wir wollen gerne einen Kühlschrank da vorne an die Ecke stellen? Weißt du das?
Wahrscheinlich waren sie auch ziemlich neugierig, wie das gehen soll, wie meine Vorgängerin das auch war. Wir hatten aber eine sehr unterstützende Ansprechperson da beim Kanton Bern. Er hat mit uns auch das ganze Konzept eigentlich ausgearbeitet, unter welchen Umständen das dann funktionieren könnte.
Wie finanziert ihr euch?
Das ganze Konzept von Madame Frigo, also der Lebensmitteltausch, ist gratis, kostenlos. Das heißt, dass wir mit unserem Kernkonzept kein Geld generieren und auf Spenden und Sponsoring angewiesen sind von Stiftungen, von öffentlichen Institutionen, von Privatpersonen.
Habt ihr mal versucht, irgendwie mit Werbung ein bisschen Einnahmen zu generieren?
Werbung auf den Kühlschränken? Ja, das haben wir uns auch überlegt. Es ist aber nicht ganz einfach, weil einerseits die Kühlschränke ja von Freiwilligen betreut werden, in Gemeinden stehen. Und da müssen wir sicher immer schauen, dass wir da auch einen Partner oder ja für jemanden Werbung machen, der dann auch für die Freiwilligen oder die Gemeinde stimmt. Und andererseits stehen die Kühlschränke halt in einem, da sind die öffentlich zugänglich und wir können nicht wirklich garantieren, dass dann die Werbung über längere Zeit schön bleibt.
Wie viele Lebensmittel habt ihr schon gerettet? Wisst ihr das?
Wir haben nur Schätzungen. Im vergangenen Jahr waren es über 300 Tonnen in der ganzen Schweiz.
Das war noch eine ganze Menge.
Ja, es ist eigentlich so, dass wirklich bei jedem Kühlschrank im Durchschnitt über 1,5 Tonnen pro Jahr Lebensmittel gerettet werden, was schon eine hohe Zahl ist.
Wann kommt ihr nach Deutschland?
Haben wir im Moment nicht vor, aber wir sind im Austausch immer wieder mit einer Anfrage aus Berlin. Wir hatten Kontakt in den Niederlanden und wir geben sehr gerne unser Wissen weiter, aber im Moment haben wir nicht die Kapazitäten, uns nach Deutschland oder in ein anderes Land abzusetzen.
Okay, ich danke dir fürs Gespräch.
Danke dir.
Im Hintergrund brummt schon das Handy, weitere Anfragen aus aller Welt. Nein, tatsächlich war das meine Freundin. Aber egal, die Idee von Madame Frigo ist so simpel und bestechend, die werden wir bald auch in anderen Städten sehen. Allein in Deutschland werden pro Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, oft noch bevor sie überhaupt in den Handel gelangen. Das ist ein gewaltiges Potenzial. So ein kleines Projekt wie Madame Frigo kann dabei helfen. Aber noch besser wäre es, daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Wie das gelingen kann, das erzähle ich euch in der nächsten Folge von 100 Minuten Klima und wir. Ich hoffe, ihr beißt wieder an. Der Podcast 100 Minuten wird produziert von der CP-Redaktion der Brand 1 Medien AG. Produktion Frank Dahlmann im Auftrag des Migro Pionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Migro Pionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema Klima und wir von 0 auf 100 gebracht werden.